Schönen guten Morgen auch meinerseits. Das Thema, in das ich uns heute Morgen hinein begleiten möchte und führen möchte, ist ein etwas sonderbares Thema vielleicht. Gottes Erfahrungen oder brauchen wir besondere Erfahrungen oder anders gefragt, wie sieht ein normales Christenleben aus? Und dazu möchte ich auf eine Bibelstelle mich beziehen, die ich uns gleich vorlesen werde. Das ist so ein richtiges Highlight. Diese Geschichte, die ich gleich hier vorlese, das ist so der Hammer. Also hört mal. Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als die Jünger dies hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ein Highlight tatsächlich. Im doppelten Sinn. Auf einem hohen Berge ereignete sich das, aber auch das, was da passierte, ist der Hammer. Etwas ganz Tolles, Unerwartetes. Auf dem Gipfel des Berges strahlte plötzlich Jesus hell wie die Sonne. Seine Kleider leuchteten weiß wie Schnee, ein helles Licht in der Höhe. Also wahrhaftig ein Highlight. Wenn wir dabei gewesen wären, wir würden es auch, wie die, die dabei waren, es niemals vergessen können. Nie und nimmer. Petrus kommt da später in seinen Briefen drauf zurück und schreibt im 2. Petrusbrief: Wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt, als wir von der Macht unseres Herrn und von seinem Wiederkommen berichteten. Nein, wir waren doch dabei, wir haben das doch erlebt, wir wissen's doch. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in der ganzen Größe und Herrlichkeit gesehen auf dem Berg damals. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre gegeben. Und als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir die Stimme Gottes selbst gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Ein ganz einschneidendes Erlebnis ist das gewesen. Und von dieser besonderen Erfahrung hat Petrus noch im höheren Alter immer wieder geredet und gesprochen. Eine Frage stellt sich uns: Wie gehen wir mit dieser Geschichte um? Was heißt das für mich, was da passiert ist? Wie muss ich das verstehen? Hören wir diese Geschichte vielleicht wie einen Urlaubsbericht, den jemand gibt, der war im Urlaub in Honolulu oder weiß ich wo und erzählt nun davon, von Kuba oder von Bali oder was, wo ich überall noch nicht war und denke, ach, könnte man ja auch mal hinfahren, nicht? Wäre doch irgendwie ganz schön. Konsti hatte Lust, um die Welt zu segeln. Ist nicht ganz rumgekommen, aber immerhin schon super weit und Tolles Erlebnis, wird er auch nie vergessen, glaube ich. Also, toll, schön, könnte man sich beim Hören dieser Geschichte denken. Und so ein bisschen kommt in mir der Wunsch so hoch und wird so ein bisschen wach. Sowas würde ich auch ganz gern mal erleben. Das wäre doch prima, mal ein solches Erlebnis zu haben. Oder nehmen wir das einfach so zur Kenntnis und hören das wie einen Bericht, ja, da ist irgendwer unterwegs gewesen und dann haben sie dies oder das erlebt. Und vielleicht, wenn einer zu lange seine Urlaubsdias zeigt, dass man müde wird und denkt, oh, es reicht jetzt. Damit kann ich nun gar nichts anfangen. Besondere Erfahrung. Also, wie gehen wir damit um? Die Frage stellt sich, ich möchte es versuchen, ein bisschen zu gliedern, warum ist das so geschehen? Wie müssen wir es einordnen? Und die zweite Frage, brauchen wir, die wir hier heute Morgen sind und alle Christen, auch solche Erfahrungen? Oder wie verhält sich das in unserem Erlebnishorizont? Und drittens, wie komme ich denn klar ohne solche Highlights in meinem Leben der Nachfolge? Diese drei Fragen sollen ein bisschen beleuchtet werden. Die erste Frage lautete, warum ist das so geschehen? Versuchen wir es ein bisschen zu beantworten. Diese Geschichte fand an einem Wendepunkt statt. Also was ich gelesen habe, war, und nach 6 Tagen, da passierte das. Nach welchen 6 Tagen? Dem voraus ging laut Bibel der Bericht, dass Jesus seine Jünger fragte und seine Freunde, für wen halten die Leute mich eigentlich? Ihr kennt unter Umständen diese Bibelgeschichte. Für wen halten sie mich? Sie waren nun schon 3 Jahre zusammen und sie folgten Jesus und hörten auf seine Predigten und erlebten das alles. Und nun sollte Klarheit bestehen, wer Jesus eigentlich ist. Ja, das ist ja die Frage, die bis heute aktuell ist. Wer ist das eigentlich? Was für ein Mensch? Mensch und Gott zugleich, wie geht das denn? Ist ja theologisch auch sehr, sehr schwer zu erklären. Aber Petrus brachte das dann gleich auf den Punkt, so spontan, wie er uns immer geschildert wird. Was antwortete er? Für wen halten die Leute mich eigentlich? Da waren so verschiedene Antworten im Raum. Und er sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Knall, bing, klasse, sagte Jesus, dass du das verstanden hast, dass du es so siehst. Diese Erkenntnis hat dir nämlich mein Vater im Himmel gegeben. Das kann keiner von sich aus sagen, so ohne, dass Gott ihn dazu segnet, inspiriert, durch den Geist diese Aussage ermöglicht. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht, sondern irgendwo bleibt das ein bisschen im Nebel und unklar. Da hat sich also nicht dann im Verlauf des Lebens Jesu ein guter Mensch geopfert. Gott hat sich nicht einen Menschen geschaffen, den er ans Kreuz nageln ließ, um unsere Schuld zu bestrafen. Nein, da starb Gottes Sohn höchstpersönlich. Er war Mensch mit Fleisch und Blut und doch, so zeigt es uns auch diese Geschichte, gleichzeitig Gottes Sohn. Johannes formuliert es so, Gottes ewiges Wort wurde Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit. Das sollten die 3 Jünger sehen, die Jesus da mitgenommen hatte. Das war so der, so der Leitungskreis, ne? Immer wenn es um irgendwas Besonderes ging, wer war das? Petrus, Johannes, Jakobus, die 3. Das war so irgendwie, die hatten so ein bisschen Primus inter pares. die waren so ein bisschen herausgehoben manchmal. Und die sollten das sehen, die sollten das miterleben. Damit klar ist, wer Jesus ist, und das sollten sie nach der Auferstehung dann weitersagen. Diese drei Jünger, warum drei? Nach jüdischem Recht soll eine Sache, die als wahr gelten soll, mit zwei oder drei Zeugen, von drei oder zwei Zeugen bestätigt werden. Und das ist hier auch, könnte ich mir denken, dass das auch ein Grund war dafür. Und Jesus nahm diese drei mit und ich sagte es, Petrus schreibt es dann später, das waren keine Märchen, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Also das war der Grund für dieses Highlight einerseits. Und es sollte Jesus für diesen Leidensweg, der hier begann und von dem er dann anschließend ja auch sehr häufig sprach, stärken und in den Jüngern eigentlich nun Klarheit geben, wer Jesus wirklich ist. Also die Frage, warum ist das geschehen? Einfach zur Klarheit. Und die zweite Frage, die ich in den Raum gestellt habe, brauchen wir auch solche Highlights mit Jesus? Solche besonderen, ganz herausgehobenen, einzigartigen Erfahrungen mit Jesus? Also, von dieser Geschichte her möchte ich antworten, diese Begegnung auf diese Art war einmalig. Das ist nicht jeden Tag passiert, nicht immer wieder und so ständiger Dauerzustand gewesen. So, nicht regelmäßig ist Jesus mit ihnen auf irgendeinen Berg gestiegen, damit er dort verklärt vor ihnen wurde, sondern das war was Einmaliges hier. Er hat diese drei mitgenommen, damit sie als Zeugen berichten sollten. Das sollte genügen. Und die anderen waren vielleicht ein bisschen neidisch. Kann sein, wie das in Gemeinden so ist, nicht? Oder ist das hier total unbekannt? Naja, lassen wir es mal dahingestellt, nicht? Ja, ich habe schon manchmal gedacht, da sind irgendwelche Leute, die deren Leben ist gar nicht so toll und was man von denen so wusste und dann hat Gott sie bestätigt und gesegnet damit und damit, dass ich auch dachte, kann ich jetzt nicht so richtig einordnen und nicht so richtig verstehen. Na gut, kommt's auch nicht drauf an, dass ich alles verstehe. Also, das fällt auf, Petrus, Jakobus, Johannes, aber sie waren dann später auch, wie soll ich sagen, Schlüsselpersonen in der Gemeinde und hatten dort herausragende Stellungen. Und dann später als Schlüsselperson kam auch Paulus noch dazu, der auch einen riesigen Einfluss in der Gemeinde und in der Entwicklung der Gemeinde gehabt hat. Und ich möchte hier ein bisschen daraus folgern, aus dieser Situation, wenn nicht jeder Jünger so eine Begegnung auf dem Berg mit Jesus haben musste, er hat eben nur drei mitgenommen, dann muss ich das auch nicht unbedingt haben. Sondern die Auswahl darf Jesus treffen. Und die trifft er auch selber. Und das steuert er und kontrolliert er. Und je mehr ich und je stärker ich vielleicht auch danach trachte und irgendwie solche Dinge suche, kann es in einem totalen Frust enden. So kann das sein. Also ich denke, nicht jeder Christ muss eine solche besondere Erfahrung mit Jesus haben, damit er sich Christ nennen darf. Und niemand muss denken, wenn ich das nicht erlebe, dann bin ich auch kein richtiger Christ oder in diesem Sinne etwa. Und auch da, wir sehen es in der Folge der Zeit, egal ob jemand was Besonderes hört, sieht oder erlebt, das können wirklich Einzelfälle sein und bleiben. Ich möchte das nicht alles gleich in ein schiefes Licht stellen, aber andererseits höre ich auch genau hin, wenn jemand in dieser Weise etwas berichtet oder erzählt. Ob da nicht vielleicht ein bisschen etwas ist, was auf ein Geltungsbedürfnis hinweist oder auf eine besondere Profilierung oder dergleichen, sondern ob das wirklich alles in einer geistlichen Klarheit und Demut und auch Überzeugung und Nachhaltigkeit zu mir gelangt, dass ich es auch irgendwie annehmen kann und fassen kann. Also, es sind so viele einmalige Sachen passiert in der Bibel. Besondere Erlebnisse. Gott redet aus dem Dornbusch. Für mich nicht. Meine Stachelbeersträucher reden nicht. Und da ist nichts. Also, Wasser kommt aus dem Felsen. Nee, bei mir kommt Wasser aus der Leitung. Das Meer teilt sich. Ich war schon öfter am Meer, hat sich nie geteilt. Nein, ihr versteht, was ich meine. Mein Manna kommt auch nicht vom Himmel, so irgendwie, so übernatürlich, sondern ich muss die Brötchen beim Bäcker kaufen oder woanders. Versteht ihr? Die Sonne steht bei mir nicht still und das Eisen schwimmt nicht. In der Löwengrube war ich glücklicherweise nicht und auch nicht im Feuerofen. Das sind alles so einmalige Erlebnisse, die so ganz besonders herausragen. Und wir sehen die Zeichen Jesu. Er hat auch nicht jeden Tag Wind und Wellen geboten oder Wasser zu Wein gemacht oder Paulus war drei Tage blind oder die Erde bebte, als sie beteten, haben wir einen Bericht. Oder Gefängnistüren öffnen sich oder Engel erscheinen. Das alles gibt's natürlich und Gott kann das alles tun und er ist allmächtig. Und da, wo er es für nötig hält, tut er es auch. Na klar, aber wir dürfen nicht erwarten, dass das alles zu einer ganz alltäglichen Sache wird und dass das jeder Christ erleben muss. Also, Jesus hat die drei ausgesucht. Sie haben nicht, ich sag's mal so, Jesus an den Kleidern gezerrt auf den Berg und sagten, wir wollen da jetzt mal hin und da soll was ganz Tolles erleben, sondern er hat sie mitgenommen und aufgefordert, ihn zu begleiten. Und nirgendwo steht, ihr müsst alle die gleichen Erfahrungen machen. Jeder macht eine andere Erfahrung meist und so läuft es alles individuell bei unserem Herrn. Das soll andererseits, wenn ich das so sage, auch nicht jetzt in das gegenteilige Denken hineinführen, dass wir von Gott gar nichts mehr erwarten und dass wir unseren Erfahrungshorizont jetzt so festnageln und so zementieren und sagen, nee, das geht alles nicht und das wollen wir alles nicht und das steht nicht an oder so. Sondern wir müssen geistlich offen sein für das, was Gott tun will. Aber auch dann, wann er es tun will und wie er es tun will und was er tut, das steht in seiner Macht. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Das ist die Aussage, die für jeden Christen der Ausgangspunkt ist. Ohne diese Aussage kann er nicht Kind Gottes sein. Dass wir wissen, Jesus, der Herr, er ist für mich gestorben. Er hat für mich die Sündenvergebung bewirkt. Ich bin durch ihn gerechtfertigt. Und er ist es, der, auf den es ankommt und auf seine Worte. Und der Geist öffnet uns die Augen, damit wir Jesus als Herrn bekennen und annehmen können. Niemand kann sich bekehren, wann er will, sondern Gott muss uns dazu Gelegenheiten und Möglichkeiten schenken. Und die sollte auch keiner verpassen, wirklich nicht. Als Jesus sprach, dass er sterben sollte, sagte Petrus, auch nach diesem Erlebnis, nee, nur das bloß nicht. Nur über meine Leiche, gewissermaßen. Da war er total dagegen. Er hatte noch längst nicht alles begriffen zu dem Zeitpunkt, nicht? Also, auf dem Berg der Verklärung das Besondere in dieser Situation war, was die drei gewissermaßen umgeworfen hat, im einfachen, natürlichen Sinn, aber auch im geistlichen Sinn, das war, dass plötzlich diese Wolke dort erschien und dass Jesus so leuchtete und dass Elia und Mose dort waren. Natürlich, das war auch schon irgendwie unfassbar. Aber dann diese Worte direkt von Gott aus dem Himmel, aus der Wolke gesprochen zu ihnen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Bang, lagen die am Boden. Da konnten sie nicht mehr auf ihren Beinen stehen. Wenn wir die Stimme Gottes so wie die drei damals nicht hören, dann hören wir sie heute hier aus dem Wort Gottes. Uns ist Gottes Wort gegeben. Das ist unsere Basis. Nicht die übernatürlichen anderen höchst individuellen und dann auch durch persönliche Eindrücke geformte und irgendwie gestaltete Situationen, die wir dann versuchen zu deuten vielleicht, sondern hier haben wir unsere Basis und nirgends anderswo. Das muss uns klar sein. Und wenn irgendwer kommt und hat dies und das und jenes, es muss abgeglichen werden und geprüft werden anhand der Bibel. Sonst behalt es für dich. Das können wir nicht verallgemeinern dann. Also, wir dürfen natürlich solche besonderen Erfahrungen haben. Na klar, aber uns ist auch auf andere Weise hier unter Berufung auf die Schrift gesagt, dass wir Einblick haben. Paulus zum Beispiel im Epheserbrief: Gott erleuchte die Augen eurer Herzen, damit ihr erkennt, wozu ihr berufen seid. Ihr sollt erfahren, wie groß die Kraft ist, mit der Gott in uns ist, den Glauben wirkt. Also, wir sollen Anteil, 2. Korinther 3 können wir was lesen davon, dass uns die Herrlichkeit Gottes nicht länger verhüllt ist. Je mehr Gottes Geist unser Leben bestimmt, umso mehr bekommen wir Anteil an dieser Herrlichkeit und haben Einblick in die Welt Gottes. Ich denke, diese Erleuchtung, diese besonderen Erlebnisse, die können wir nicht so, ich möchte mal sagen, so als Fastfood haben. So einfach nebenbei und plötzlich da ist irgendwie, hey, super, sowas Tolles erlebt oder gespürt oder gefühlt oder wie auch immer gehört. So Instant-Glaube. Mal eben schnell in den Gottesdienst zum geistlichen Imbiss gehen und dann mit Vollgas hinein in die Fülle des Heiligen Geistes, nicht? Nee, so funktioniert das nicht. Ihr Lieben, Gottes Begegnungen brauchen Zeit. Da müssen wir vielleicht auch so einen Berg hochklettern. Und dass da so dem etwas vorausgeht. Und dass wir abseits auf den höheren Berg, der Aufstieg dauerte vielleicht Stunden, war anstrengend und schweißtreibend. Auch bei Mose, wenn er auf den Berg Sinai ging und ähnliches. Das ist immer wieder so erkennbar. Ein langer Aufstieg ist manchmal nötig. Bergerfahrungen. Und vor allen Dingen, wir können solche Erfahrungen, wenn wir sie machen, vielleicht bei besonderen Gelegenheiten auch nicht konservieren und festhalten. Da kommt dann auch immer wieder eine Phase nach der tollsten Freizeit, die du vielleicht erlebt hast. Und nach so einem Höhenflug, da musst du auch wieder vom Berg runter. Und bist plötzlich wieder im Alltag und in der Realität. Und da sollen wir uns bewähren. So gerne wir auch dort blieben vielleicht und drei Hütten bauen und das alles festhalten möchten. Nein, so geht's nicht. Wie können wir im Alltag ohne Highlights mit Jesus leben? Was die Jünger umgehauen hat und sie in Angst und Schrecken versetzt hat, ich erwähnte es eben schon, das waren die Worte Gottes. Die Erscheinung von Mose und Elia nicht. Mose, der Mann des Gesetzes, der Jesus gestärkt hat in dieser Begegnung dort auf dem Berg und sagt ihm gewissermaßen, das Gesetz bringt es nicht. Jesus, geh den Weg zu Ende. Und Elia, der die Propheten abbildet, der hat ihm vielleicht gesagt, keiner weiß es so ganz genau, wir, die Propheten, haben von dir geredet und Gott wollte es so und nun ist es soweit. Geh diesen Weg zu Ende. Haben Jesus bestärkt und haben ihm gedient. Nein, was die Jünger umgehauen hat, das war, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, hört auf ihn. Das hat die Jünger in ihrer Existenz getroffen und das hat ihnen Angst gemacht. Ja klar, wenn Gott so direkt und so markant und krass redet, das geht uns wirklich dann durch Mark und Bein und das erschüttert uns im allertiefsten Herzen und macht was mit uns, na klar. Und Jesus geht auf sie zu und berührt sie und was sagt er ihnen? Habt keine Angst, sagt er uns heute Morgen auch. Habt keine Angst. Das hat sie wieder aufgerichtet. Und dann gehen sie mit ihm den Berg wieder hinunter. Besondere Erfahrungen sind schön. Sie sind nicht häufig, sonst würden sie auch so alltäglich gewöhnlich. Wir können sie nicht festhalten und nicht konservieren. Aber hier habe ich was, was ich festhalten kann, was ich immer gewissermaßen zur Hand habe und wo ich neu inspiriert werde. Gottes Wort können wir festhalten. Dadurch redet Gott zu uns. Und wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, dann sollte das eigentlich immer so geschehen, dass das, manchmal lese ich auch nur einfach informativ oder zum Erinnern oder weiß ich was zum Einordnen, aber dass Gott zu mir redet, gewissermaßen in einem Rema, dass das richtig reinknallt. Puh, du sollst glauben und getauft sein. Wenn ich dir das sage, dann geht das an dir vorbei. Ach und ja, der denkt, man sollte getauft sein, ja. Oder du merkst, das kommt von Gott. Und was passiert dann? Dann sagst du, wo ist Wasser? Ich will getauft werden. Ja, so ähnlich. Wenn Gottes Wort uns trifft, da ging's ihnen durchs Herz. Ja, aber ich habe schon eine halbe Stunde Zeitung gelesen und ach, dann denke ich, ja, ich habe noch gar nicht in die Bibel geguckt, gucke ich auch noch mal eben rein. Und so, ne? Ja, dann ist das irgendwie so im seichten Wasser oberflächlich. Gott, rede zu mir. Ich brauche das. Komm, Heiliger Geist. Kehr in mich ein und ich möchte deine Wohnung sein. So mit der Haltung wäre es toll. Also Gottes Wort können wir festhalten. Darin redet Gott zu uns. Das können wir fassen und erfassen. Und damit ja werden wir inspiriert und Gott kann an uns arbeiten und wir können damit leben. Und es baut uns auf und es soll so wirken, dass es in uns ausrichtet, wozu es gesandt ist. Dass es uns in unserer Existenz trifft, erschüttert, nachdenklich macht. Und dass wir aus diesem Wort immer wieder die Stimme Jesu hören. Hab keine Angst, ich bin bei euch. Deshalb schreibt eben Petrus nicht in seinem Brief, bemüht euch um die gleichen Erfahrungen, sondern umso fester verlassen wir uns auf das Wort Gottes und ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. So hat's Petrus geschrieben. Petrus und seine Begleiter bekamen Klarheit in dieser Erscheinung auf dem Berg. Wir bekommen Klarheit hier, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen. Da ist die Klarstellung. Normales Christenleben, wie sieht das aus? Das ist nicht unbedingt gekennzeichnet durch all diese vielen übernatürlichen Sachen. Aber es bleibt auch ganz viel Übernatürliches bei dem, was ich jetzt versuche zusammenzufassen unter normalem Christenleben. Dass da ein Glaube beginnt durch die Predigt. oder auch unter Umständen auf etwas andere Weise. Aber durch Gottes Wort, das ist der zündende Funke. Und dann kommt eine Bekehrung und eine Wiedergeburt und eine Taufe. Und dann wird uns gezeigt in der Apostelgeschichte, sie blieben in der Gemeinschaft, im Wort, im Gebet, im Abendmahl. Das gehört dazu. Und dann ist die Rede von der Frucht des Heiligen Geistes, die Erfüllung damit. Das gibt Gott, auch alles übernatürlich. Das sind auch alles im Einzelnen gesehen solche Highlights und solche Bergerfahrungen und so Verklärungszustände, dass Gott uns das klar macht. Und dann gibt's die Gaben des Heiligen Geistes. Ja klar, die gehören auch in ein normales Christenleben hinein. So wie Gott es will und wie er es macht und wie er das alles, nämlich die Frucht und die Gaben des Heiligen Geistes zum Dienst einsetzen will und zum Bau. Ohne Gaben und ohne Frucht sind wir wie ein Maurer, der keine Kelle hat und kein Kalk. Da stehen wir da und gucken in die Luft, aber wir können nicht bauen. Also wir brauchen diese Dinge, die Gott in unsere Hände legt, damit wir geistliche Dinge bauen können. Und ein Leben als normaler Christ ist ein Leben der Nachfolge Jesu, ein Leben in der Liebe, die Jesus uns zeigt, und ein Leben des Dienstes. Das sind unsere Highlights. Und die anderen gibt's vielleicht, wenn Gott es will, als Sahnehäubchen obendrauf. Aber sie sind niemals die entscheidenden Dinge. Aber Gott kann vielleicht dadurch etwas auslösen, etwas zeigen, etwas in Gang setzen und bewegen. Ja, ich habe schon eine Predigt über diese Verklärungsgeschichte gehalten, die war ganz anders. Dies war mal aus einem anderen Aspekt gesehen. Aber ich denke, in dieser Zeit, wo man immer wieder hört, ja, es muss doch mehr geben. Ja klar, gibt auch mehr, als wir haben und sehen und tun und lassen und machen. Na klar, aber wir müssen es in der Weisheit Gottes und in den Leitlinien der Bibel sehen. Und dann kann es wunderbar werden und sein. Okay, soweit zu dieser Geschichte.